Dienstag, der 27. September 1960. Von Christa Wolf.
Der Text befindet sich auf Seite 145 bis 149. Hören Sie zu. Sprechen Sie nicht nach.
Als erstes beim Erwachen der Gedanke: Der Tag wird wieder anders verlaufen als geplant. Ich werde mit Tinka wegen ihres schlimmen Fußes zum Arzt müssen. Draußen klappen Türen. Die Kinder sind schon im Gange. Gay schläft noch. Seine Stirn ist feucht, aber er hat kein Fieber mehr. Er scheint die Grippe überwunden zu haben. Im Kinderzimmer ist Leben. Tinka liest einer kleinen, dreckigen Puppe aus einem Bilderbuch vor. Sie wird morgen 4 Jahre alt. Annette macht sich Sorgen, ob wir genug Kuchen backen werden. Sie rechnet mir vor, dass Tinka 8 Kinder zum Kaffee eingeladen hat. Ich überwinde einen kleinen Schreck und schreibe einen Zettel für Annettes Lehrerin. Ich bitte meine Tochter Annette, morgen schon mittags nach Hause zu schicken. Sie soll mit ihrer kleinen Schwester Geburtstag feiern. Während ich Brote fertig mache, versuche ich mich zu erinnern, wie ich den Tag, ehe Tinka geboren wurde, vor 4 Jahren verbracht habe. Vor 4 Jahren war es wohl wärmer und ich war allein. Abends kam eine Freundin, um über Nacht bei mir zu bleiben. Wir saßen lange zusammen. Es war das letzte vertraute Gespräch zwischen uns. Sie erzählte mir zum ersten Mal von ihrem zukünftigen Mann. Nachts telefonierte ich nach dem Krankenwagen. Annette ist endlich fertig. Sie ist ein bisschen bummelig und unordentlich, wie ich als Kind gewesen sein muss. Damals hätte ich nie geglaubt, dass ich meine Kinder zurechtweisen würde, wie meine Eltern mich zurechtwiesen. Annette hat ihr Portemonnaie verlegt. Ich schimpfe mit den gleichen Worten, die meine Mutter gebraucht hätte. So können wir mit dem Geld auch nicht rumschmeißen. Was denkst du eigentlich? Als sie geht, nehme ich sie beim Kopf und gebe ihr einen Kuss. Mach's gut. Wir blinzeln uns zu. Dann schmeißt sie die Haustür unten mit einem großen Krach ins Schloss. Tinka ruft nach mir. Ich antworte ungeduldig, setze mich versuchsweise an den Schreibtisch. Vielleicht lässt sich wenigstens 1 Stunde Arbeit herausholen. Sie beginnt wieder nach mir zu schreien, so laut, dass ich im Trab zu ihr stürze. Sie liegt im Bett und hat den Kopf in die Arme vergraben. Was schreist du so? Du kommst ja nicht, da muss ich rufen. Ich habe gesagt, ich komme gleich. Ich wickle die Binde von ihrem zerschnittenen Fuß. Sie schreit wie am Spieß. Dann spritzt sie die Tränen mit dem Finger weg. Beim Doktor wird's mir auch wehtun. Willst du beim Doktor auch so schreien? Da rennt ja die ganze Stadt zusammen. Dann musst du mir die Binde abwickeln. Ja, ja. Darf ich heute früh Puddingsuppe? Ja, ja. Koch mir welche. Ja, ja. Als ich sie aus dem Bad trage, stößt ihr gesunder Fuß an den Holzkasten neben der Tür. Bom! Ruft sie. Das schlägt wie eine Bombe! Woher weiß sie, wie eine Bombe schlägt? Vor mehr als 16 Jahren habe ich zum letzten Mal eine Bombe detonieren hören. Woher kennt sie das Wort? G. liest in Lenins Briefen an Gorki. Wir kommen auf unser altes Thema Kunst und Revolution, Politik und Kunst, Ideologie und Literatur. Es gibt einen Disput über den Plan zu meiner neuen Erzählung. G. dringt auf die weitere Verwandlung des bisher zu äußerlichen Plans in einen, der mir gemäß wäre. Oder ob ich eine Reportage machen wolle? Dann bitte sehr, da könnte ich sofort loslegen. Leichte Verstimmung meinerseits, wie immer geleugnet, wenn ich in Wirklichkeit spüre, dass was Wahres dran ist. Ich gehe mit Tinka zum Arzt. Tinka ist ganz still, als der Arzt an der Wunde herumdrückt. Sie ist blass, ihre Hand in der meinen wird feucht. Hat's wehgetan? Fragt der Arzt. Sie macht ihr undurchdringliches Gesicht und schüttelt den Kopf. Sie weint nie vor Fremden. Draußen, als wir auf den Verband warten, sagt sie plötzlich: »Ich freue mich, dass ich morgen Geburtstag habe.« Die Post, die ich zu Hause vorfinde, ist enttäuschend. Eine nichtssagende Karte von einem nichtssagenden Mädchen. Dafür halten ein paar Mal Motorräder vor dem Haus. Eil- und Telegrammboten, Ersatz fürs Telefon. Einer bringt die Korrekturfahnen von Gs Buch über Fürnberg. Während das Essen kocht, lese ich Kinderaufsätze zu dem Thema »Mein schönster Ferientag«, die in der Bibliothek des Waggonwerks abgegeben wurden. Nach dem Essen fahre ins Waggonwerk zur Parteigruppensitzung der Brigade. Im Betrieb war ich ein paar Wochen nicht. Die Halle steht voller halbfertiger Waggons. Anscheinend ist die Produktionsstockung überwunden. Ich freue mich zu früh. Ich setze mich in den Brigadeverschlag, den sie selbst Rinderoffenstall nennen. Noch 45 Minuten bis Arbeitsschluss, aber drei sitzen schon hier und warten, dass die Zeit vergeht. Immer noch nicht genug Arbeit? Kopfschütteln. Das Bild in der Halle trug. Sie sind missgelaunt, resigniert, wütend. Je nach Temperament. Und was das Schlimmste ist, sie hoffen nicht mehr auf die entscheidende Wende zum Besseren. Ich gehe schnell nach Hause. Um diese Jahreszeit ist es gegen Abend schon kalt. Ich kaufe noch ein, was ich zum Kuchenbacken brauche, und nehme ein paar Geburtstagsblumen mit. In den Gärten welken schon die Dahlien und Astern. Mir fällt der riesige Rosenstrauß ein, der damals vor 4 Jahren im Krankenhaus auf meinem Nachttisch stand. Mir fällt der Arzt ein, den ich sagen hörte: »Ein Mädchen. Aber sie hat ja schon eins.« »Na, es wird ihr wohl nichts ausmachen.« Seine Erleichterung, als ich schon den Namen hatte. Die Schwester, die mich belehrte, wie unerwünscht manchmal Mädchen noch seien und was man da alles erleben könne, besonders mit den Vätern. Die kommen einfach nicht, wenn es wieder ein Mädchen ist, ob sie es glauben oder nicht. Darum dürfen wir am Telefon nicht sagen, was es ist, Junge oder Mädchen. Alle wollen mithelfen beim Kuchenbacken. Die Kinder stehen überall im Wege. Schließlich lege ich ihnen im Zimmer eine Märchenplatte auf. Peter und der Wolf. Der Kuchen geht im Ofen über alle Maßen. Jetzt, wo es still wird, ist mir, als könnte ich hören, wie er geht. Die Formen waren zu voll. Der Teig geht und geht und tropft in die Röhre und verbreitet einen Geruch nach Angebranntem in der ganzen Wohnung. Als ich den Kuchen herausziehe, ist eine Seite schwarz. Ich ärgere mich und finde keinen, dem ich die Schuld geben könnte, außer mir selbst. Und dann kommt noch G. und nennt den Kuchen etwas schwarz. Da sage ich ihm ungehalten, dass es an den zu vollen Formen und am schlechten Ofen und am zu starken Gasdruck liegt. »Na ja«, sagt er und zieht sich zurück. Ich muss noch etwas schreiben, aber alles stört mich. Das Radio, der Fernseher nebenan, der Gedanke an den Geburtstagstrubel morgen und an diesen zerrissenen Tag, an dem ich nichts geschafft habe. Unlustig decke ich den Geburtstagstisch, mache den Lichterkranz zurecht. G. blättert in irgendeinem Büchlein. Findet es gut geschrieben. Aus irgendeinem Grund stört mich auch das. Ich sehe die Manuskriptanfänge durch, die auf meinem Schreibtisch übereinander liegen. Ich weiß, dass weder die Seiten, die schon da liegen, noch die Sätze, die ich heute schreibe, bleiben werden. Nicht ein Buchstabe von ihnen. Ich schreibe und dann streiche ich es wieder aus. Vor dem Einschlafen denke ich, dass aus Tagen wie diesem das Leben besteht. Punkte, die am Ende, wenn man Glück gehabt hat, eine Linie verbindet. Die ersten Übergänge in die Bilder vor dem Einschlafen kann ich noch beobachten. Eine Straße taucht auf, die zu jener Landschaft geführt, die ich so gut kenne, ohne sie je gesehen zu haben. der Hügel mit dem alten Baum, der sanft abfallende Hang zu einem Wasserlauf, Wiesengelände und am Horizont der Wald. Dass man die Sekunden vor dem Einschlafen nicht wirklich erleben kann, sonst schliefe man nicht ein, werde ich immer bedauern.